Liebe Glaubensgeschwister und liebe Glaubensfreunde, Bruder Fuhr hat vorhin schon den Hinweis gegeben, dass dieser Sabbat heute der letzte ist in diesem Jahr. 52 Mal haben wir uns hier versammelt. Für uns war es selbstverständlich, aber es gibt viele Leute in dieser Welt, die keine Sabbatruhe finden und denen auch die Erkenntnis fehlt. Und deswegen möchte ich heute einen Textabschnitt lesen aus dem Buch des Propheten Hesekiel. Ein sehr interessantes Buch, und wir lesen hier in Hesekiel Kapitel 20 die Verse 10 bis 13. Hesekiel Kapitel 20, die Verse 10 bis 13, und dort ist Folgendes aufgezeichnet. Und als ich sie aus Ägyptenland geführt und in die Wüste gebracht hatte, gab ich ihnen meine Gebote und lehrte sie meine Gesetze, durch die der Mensch lebt, der sie hält. Ich gab ihnen auch meine Sabbate zum Zeichen zwischen mir und ihnen, damit sie erkannten, dass ich der Herr bin, der sie heiligt. Aber das Haus Israel war mir ungehorsam, auch in der Wüste. Und sie lebten nicht nach meinen Geboten und verachteten meine Gesetze, durch die der Mensch lebt, der sie hält. Und sie entheiligten meine Sabbate sehr. Da gedachte ich, meinen Grimm über sie auszuschütten in der Wüste und sie ganz und gar umzubringen. Das sind harte Worte, die wir hier lesen. Und er hat der Prophet Hesekiel niedergeschrieben. Der Prophet Hesekiel war ein Zeitgenosse von dem uns allen sehr bekannten Daniel und dem Propheten Jeremia. Der Hesekiel hatte auch ein trauriges Geschick zu erleben. Denn im Jahre 597 wurde er aus Jerusalem hinweggeführt, ja, in die Gegend von Babylon. Der Nabukadnezar hatte die Stadt eingenommen. Der Hesekiel war Priester gewesen. Und der Nabukadnezar nahm die intelligenten Leute und auch die Schmieden und die, soweit es damals gab, die Schlosser mit nach Babylon. Der Hesekiel ließ sich nieder in der Gegend der Stadt Nippur. Es liegt so eine kleine Entfernung von Babylon entfernt an einem Kanal. Und dort wurden diese Juden, Israelis, wie man sie nannte, Israeliten, aus Jerusalem nun angesiedelt. Er war damals ein junger Mann, besten Jahren, 25 Jahre alt. Er hatte geheiratet, hatte auch eine sehr nette Frau. Aber 5 Jahre nach diesem Ziehen nach Babylon wurde er zum Prophetenamt berufen. Und er hatte eine ganz besondere Aufgabe zu erfüllen. Und deswegen hat er uns auch sein Prophetenbuch Hesekiel hinterlassen. Und es ist hochinteressant, darin das eine oder das andere zu lesen. Aber wir haben vor uns jetzt dieses 20. Kapitel. Der Hesekiel war ein bisschen traurig geworden, denn seine Frau, die er geheiratet hatte, die starb 9 Jahre nach seiner Wegführung aus Jerusalem. Er war da sehr, sehr traurig gewesen darüber und er war in ein Haus gezogen und dort bekam er öfter Besuch und der wird uns auch hier geschildert in diesem Kapitel. Es gab ja nachher noch die zweite Wegführung im Jahre 587. Der König Zedekia, der hatte sich wieder aufgelehnt gegen den Nebukadnezar, denn er musste ja hohe Gebühren und Steuern dorthin bezahlen. Und er guckte nach Ägypten und dachte, die Ägypter könnten ihm helfen. Die konnten ihm aber nicht helfen. Und dann zog der Nebukadnezar wieder gegen Jerusalem. Und da wurde die ganze Stadt mitsamt dem Tempel zerstört. Und alle, die dort wohnten, die pilgerten den weiten Weg in die Gegend von Babylon. Das waren über 1000 Kilometer durch die Wüste. Die wurden nicht gefahren, sondern die mussten laufen. Viele sind unterwegs in der Wüste umgekommen. Und dann kamen die dort an und dann mussten sie sehen, wie sie sich zurechtfinden konnten. Der König Zedekia, der wollte flüchten, setzte sich auf ein Pferd mit anderen, aber die wurden von den babylonischen Soldaten abgefangen. Und der König musste dann erleben, wie seine beiden Söhne getötet wurden. Und ihm selbst, wagt man gar nicht zu sagen, dem wurden dann die Augen ausgestochen. Eine traurige Zeit. Und wenn man das so liest, dann erlebt man das innerlich so ein bisschen mit. Da war nichts Freudiges dabei. Es war ein harter Schicksalsschlag für das ganze Volk. Aber das Interessante ist jetzt, was uns der Hesekiel darüber berichtet. Und es wird in Vers 1 und 2 uns geschildert, dass er eines Tages Besuch bekam. Und es begab sich im 7. Jahr am 10. Tage des 5. Monats, da kamen einige von den Ältesten Israels den Herrn zu befragen und setzten sich vor mir nieder, so berichtet er. Da geschah des Herrn Wort zu mir. Das heißt also, Ältesten hatten Probleme gehabt und die gingen jetzt zum Hesekiel, weil sie über den Hesekiel ein Gespräch mit Gott führen wollten. Aber der Hesekiel, der wurde von Gott jetzt angewiesen, gar nicht auf ihre Fragen zu antworten, sondern ihnen einen Bericht zu geben über die Geschichte der Vergangenheit des Volkes Israel. Und da könnt ihr mal, wenn ihr Zeit habt, zu Hause lesen, die ganzen Zeilen durch, dass jetzt Gott durch den Hesekiel diese Ältesten ansprach und ihnen sagte, schon in Ägypten, schon auf dem Wüstenzug seid ihr immer wieder abgewichen von dem, was ich euch geoffenbart habe. Und ihr seid abgewichen nicht nur allein in meinen Geboten, sondern, und das hatten wir hier gelesen in aller Deutlichkeit, sondern ihr seid abgewichen von meinen Sabbaten, die ein Zeichen sind zwischen mir und zwischen denen damals, die ausgezogen sind, damit sie erkannten, dass ich der Herr bin, der sie heiligt. Der Sabbat war in alter Zeit ein ganz bedeutender Tag gewesen. Und es wird uns hier geschildert in aller Deutlichkeit, und zwar in diesem Vers 16, dass sie dann gefolgt sind den Götzen ihres Herzens. Das heißt, sie hatten sich immer wieder angepasst an die umliegenden Völker. Sie waren fasziniert von deren Gottesdiensten und sie sind sogar so weit gegangen, sie Kinder geopfert haben. Steht auch hier alles drinnen. Wie konnte sowas sein, fragen wir uns heute. Ein Volk, das ausgeführt wurde aus der Knechtschaft in Ägypten, hineingeführt werden sollte in die Freiheit, in dieses gelobte Land. Und sie verloren immer wieder Gott aus ihren Gedanken und in ihrem Gedächtnis. Sie hielten diesen Tag der Ruhe nicht. Dieser Tag der Ruhe war ein Zeichen, war ein Siegel zwischen dem Volk und zwischen Gott. Und in dem Augenblick, wo sie andere Tage wählten oder wo sie diesen Tag der Ruhe ganz vergessen haben, da ging es ihnen, muss man sagen, sehr, sehr schlecht. Denn in Vers 12 wird immer wieder betont und in den folgenden Texten, der Sabbattag, der war ein Kennzeichen der Zugehörigkeit zu Gott. Und das ist das, was auch wir heute uns gut überlegen sollten. Denn der Jeremia, der auch ja ein Zeitgenosse war, aber der nun zurückgeblieben war in Israel, der schreibt in Jeremia Kapitel 17 und hier Vers 27, dass diese Missachtung des heiligen Tages der Ruhe im Zusammenhang zu sehen ist mit dem Exil in Babylon. Das heißt, weil sie nicht geachtet haben auf den Tag, den Gott ihnen gegeben hatte, mussten sie dann große Teile des Volkes, hauptsächlich intelligenteren, die mussten den weiten Weg antreten, diese über 1000 Kilometer durch die Wüste wandern, bis dann hinein nach Babylon, und dort waren sie ja auch wieder nichts anderes als Gefangene. Sie hatten sich zwar angesiedelt dort und vielen gefiel es nachher relativ gut, so dass sie dann auch später dort geblieben sind, aber es wird von Jeremia sehr deutlich herausgestellt, dass sie diesen Weg machen mussten, weil sie den Tag Gottes nicht in rechter Weise geheiligt hatten. Und jetzt erinnern wir uns an die 10 Gebote natürlich. Die 10 Gebote in 2. Mose 20, besonders an das 4. Gebot, wo dort geschrieben steht, dass der Mensch Ruhe finden soll. Gedenke des Sabbattages. Und an diesem Sabbattag sollten wir Ruhe finden. Und wir wissen ja, wie die Menschen heute im Stress sind. Fast alle sind im Stress. Die Arbeit hat sich verändert gegenüber früher, wo manches gemütlich lief. Aber heute sind die Leute alle gefordert. Und durch die, ja, früher hatte man so Kerzen überall gehabt, aber durch das elektrische Licht gehen in der Regel die Leute auch nicht dann ins Bett, wenn es dunkel wird, zur Ruhe, sondern sie sind noch, geht mir genauso, noch lange auf. Aber Gott hat den Menschen schon so geschaffen, dass die Nachtruhe alleine nicht ausreicht, sondern dass Gott dem Menschen zugedacht hat, einmal in der Woche richtig zu entspannen. Zeit zu haben, nachzudenken über den großen Gott über uns im Himmel. Zeit zu haben für sich, neue Kräfte zu sammeln für die neue Woche, die dann beginnen sollte. Und deswegen wird uns hier in aller Deutlichkeit in Ezekiel 20, Vers 20 wiederholt angegeben, und meine Sabbate sollt ihr heiligen, dass sie ein Zeichen, ein Siegel seien zwischen mir und euch, damit ihr wisst, dass ich der Herr, euer Gott bin. Nur dann, wenn du diesen Sabbattag achtest, wenn du diesen Sabbattag so begehst, wie es Gott uns nahegelegt hat, dann wissen wir, wer Gott ist. Als Jesus in diese Welt trat, da wird uns berichtet in Lukas Kapitel 4, Vers 16, dass Jesus den Sabbattag hielt nach seiner Gewohnheit. Ging er dort in die Synagoge, ging er dort in den Gottesdienst. Jesus kannte es gar nicht anders. Und er hat den Sabbat richtig beachtet. Die Juden hatten aus diesem Sabbatgebot, diesem einen Gebot, über 300 Weisungen und Gesetze erlassen. Durften nur einen bestimmten Sabbatweg gehen am Sabbattag. Und durften bestimmte Dinge nur machen und bestimmte Dinge nur essen. Und das war genau vorgeschrieben. Aber Jesus, ja, der hatte auch gestattet, dass die Jünger sich stärkten. Jesus hatte auch am heiligen Tag der Ruhe Kranke geheilt und sie betreut. Jesus hatte uns vorgelebt. Er sollte unser Vorbild auch darin sein, wie wir diesen Sabbattag begehen. Er war auch ein Herr des Sabbattages. Und nun ist das Interessante dabei, dass Jesus, als auf dem Ölberg damals, kurz vor seiner Kreuzigung, die Jünger zusammengerufen hatte, ihnen die schöne Stadt ja gezeigt hatte, und von oben hat man auch heute noch einen wunderbaren Überblick, dass er ihnen da etwas gesagt hat, was viele Leute heute gar nicht mehr wissen wollen. In Matthäus 24, Vers 20, da gab er ihnen den Hinweis, schon in den Texten vorher, dass die Stadt Jerusalem zerstört werden würde. Und da sagt er ihnen, Bittet aber darum, dass eure Flucht nicht geschieht. Im Winter kann es auch sehr kalt sein in Jerusalem, weil Jerusalem sehr hoch liegt. Oder am Sabbat. Wann ist Jesus gekreuzigt worden? 31 nach der Zeitenwende, oder wir sagen heute Christi Geburt. Wann ist die Stadt Jerusalem zerstört worden? Im Jahre 70. Nahezu 40 Jahre nach der Kreuzigung und nach der Auferstehung Jesu hat Jesus den Jüngern hingewiesen, wird der Sabbat gefeiert werden. Und der Apostel Paulus, um 50 nach Christi Geburt, fing er an zu predigen das Evangelium. Der hat nicht nur die Juden angesprochen, sondern auch die Heiden. Der fing an in der Synagoge in irgendeiner Stadt, wo er hingewandert war. Und wenn sie ihn dort rausgesetzt haben, dann hat er halt in einem Wohnhaus den Sabbat gehalten. Steht im Text der Apostelgeschichte an allen Sabbaten, denke nur an Apostelgeschichte 18, Vers 24, an allen Sabbaten kamen sie zusammen, die Juden und auch die Griechen, die Heiden. Sabbat haben sie gehalten. Da war noch keine Rede vom Sonntag. Und deswegen wird uns sehr deutlich gesagt in Kolosser 1, Vers 27, dass wir so leben und handeln, wie Jesus handeln würde, der in uns wirkt. Und Jesus hat immer den biblischen Sabbat gefeiert. Der Jeremia spricht von dieser Sabbatfeier und der Jesaja spricht sogar davon, jetzt wundern wir uns, dass im Himmel geschrieben steht, man wird zusammenkommen, Sabbat für Sabbat. Das heißt also, weiß ich nicht, ob da die Woche weitergeht, wahrscheinlich schon, da wird auch ein besonderes Beisammensein sein. Sabbat für Sabbat, hat der Jesaja mitgeteilt, Jesaja 66, Vers 23, wer das mal nachlesen will. Das heißt also, auf der neuen Erde wird auch Sabbat gefeiert. Und manche fragen sich jetzt, wie konnte das passieren, dass die meisten Christen um uns her den Sabbat gar nicht mehr feiern, sondern den Sonntag? Das ist eine interessante Frage. Wie kommt das, dass die Mehrheit der Christen heute genauso lebt wie die Israeliten in alter Zeit, die auch den Sabbat vergessen hatten und dann wandern mussten bis nach Babylon? Und dann kehrten sie viele Jahre später wieder zurück, aber so ein eigenes Reich, wie sie früher hatten, haben sie nicht mehr gefunden, bis heute nicht. Sie waren immer unter der Herrschaft anderer. Und heute wisst ihr ja, wie das da in Israel zu sich geht, dass die vor sich geht, Angst und Schrecken haben, auch gegenüber den Iranern da, die ja schon mit ihren Raketen da arbeiten. Sie sind zerstreut, so wie Gott ihnen das nahelegte in 5. Mose 28. Ihr könnt wählen. Ihr könnt den Segen empfangen, wenn er meinen göttlichen Willen beachtet. Beachtet er den Willen Gottes nicht, dann habt ihr den Fluch. Und da könnt ihr nachlesen, was alles ihnen geschehen wird, was wir jetzt noch beobachten können. Und das, was sie aus dem Auge verloren haben und was der Prophet Hesekiel im Auftrage Gottes denen damals erzählen musste, war, den Sabbat haben sie aus den Augen verloren, und viele Christen, die erleben das genauso wie damals in der Zeit des Alten Testamentes. Wie konnte es dazu kommen? Die Römer, die damals ja die Herrschaft hatten, die hatten ja viele verschiedene Religionen in ihrem Reich und verehrten ja eine ganze Reihe von Gottheiten und Göttern. Und diese Götter hatten ja auch ihre besonderen Tage. Ich denke an den Mithras-Kult, wenn ihr zur Saalburg wandert, da seht ihr dort ein Mithras-Heiligtum, ist noch so ein kleiner See, so ein heiliger Teich daneben. Und dieser Mithras, der Gott des Lichtes, wurde verehrt und die Sonne wurde verehrt, das hat man übernommen von den alten Ägyptern über die Griechen. Und deswegen hatte man dann diesen besonderen, ehrwürdigen Tag der Sonne im Blick gehabt. Die Christen hatten lange Zeit noch den Sabbat gehalten, haben wir ja gehört von dem Apostel Paulus, der wusste von der Sonntagsfeier noch gar nichts. Und jetzt gab's Probleme, natürlich, und das wissen wir selbst, wie das ist, wenn alle nun auf den Sonntag eingestellt sind und du willst den Sabbat halten, geht ja heute schon langsam wieder los, dass manche Betriebe wieder sabbats arbeiten, da hast du deine Sorgen. Und damals waren die Juden natürlich ein sehr aufrührerisches Volk gewesen. Nicht nur, dass der jüdische Krieg da begonnen hat durch einen Aufruhr im Jahre 66 und endete dann im Jahre 70, sondern relativ kurze Zeit später, da gab es wieder einen Aufstand. Und da wurde dann Jerusalem im Jahre 135 vollständig dem Erdboden gleichgemacht und die Juden wurden ja alle aus ihrem Gebiet herausgetrieben und das wurde dann wieder genannt Palästina, das Philisterland. Die Juden wurden verdrängt in andere Gebiete. Sie sind in Unruhe bis in unserer heutigen Zeit. Und dadurch hatten manche Christen das etwas schwer, weil sie dann verglichen wurden durch die Sabbatfeier mit den Juden. Und damit sie dachten, wir haben es ein bisschen leichter, dann haben sie gedacht, na ja, wir halten uns mal an den sogenannten achten Tag. Der war ja auch wichtig, die Auferstehung Jesu, am eigentlich ersten Tag der Woche. Aber jetzt kam ein Kaiser auf und der Kaiser ist uns wohl bekannt, Konstantin, man nannte ihn auch später den Großen. Und der Konstantin, der Große, der hatte seine Rivalen ja alle beseitigt. Es gab eine ganze Zeit zwei Oberkaiser und zwei Unterkaiser und da war viel durcheinander. Und er wollte nachher, naja, wie jeder dann allein die Macht haben. Aber er hatte in den Christen erkannt, dass die Christen ja, die sich ausgebreitet hatten, die eine gute Organisation hatte, dass die Christen ihm eine gute Hilfe sein konnten im Zusammenhalt des riesigen Reiches damals, wo man sagt, da geht die Sonne gar nicht mehr unter. Und deswegen hat er ja dafür gesorgt, dass die Christenverfolgungen eingestellt wurden. Er nahm Kontakt mit den Christen auf. Die letzte Schlacht, die hat er gegen den Maxentius ja gewonnen, weil er dieses Bild hatte da in diesem Zeichen, es war ein Kreuz im Traum, wirst du siegen. Und jetzt hatte er den Gedanken, dass die Christen ihm helfen könnten, sein Reich zu stabilisieren. Aber jetzt waren so verschiedene Feierarten und Feieranbetungstage und da kam der im Jahre 321 zu dem Entschluss, wir haben einen Tag in unserem Reich, den wollen wir begehen. Und den nannte er den ehrwürdigen Tag der Sonne. Das war der Erlass 321, wohl bekannt, von dem Kaiser Konstantin. Die Christen waren noch keine Staatskirche, das wurden sie erst später, aber sie waren staatlich anerkannt und freuten sich darüber. Und die akzeptierten das. Sie riefen eine Synode ein im Jahre 364 in Laodicea. Und dort haben sie dann beschlossen, sie formulierten das etwas anders. Sie sagten jetzt nicht der ehrwürdige Tag der Sonne, sondern sie nannten den Sonntag jetzt den Tag des Herrn. Und seitdem feiern die Christen den Sonntag, obwohl es immer Menschen gegeben hat, die an dem Sabbat festhielten, die auch die Geschichte gelesen hatten von dem Hesekiel hier, dass der dargelegt hat, in dem Moment, wo der Mensch diesen Tag des Segens und der Ruhe, diesen Tag, der eine Verbindung darstellen soll mit dem großen Gott im Himmel, aus den Augen verliert, dann verliert er auch Gott aus seinem Blick. Und deswegen leben wir jetzt in der Zeit, wo die Menschen fragen, wer ist denn Gott eigentlich? Wer soll er sein? Wer hat die Welt geschaffen? Aber jetzt kommt noch etwas dazu. Es gab immer wieder Bestrebungen, den Sabbat zu beachten. Wir wurden unterdrückt. Es gab eine Zeit, so Jahrzehnten, wo die Leute es auch nicht mehr so gewissenhaft nahmen mit der Sonntagsfeier. Ich kann mich entsinnen, als Bub, Mitschüler, bin da in Bayern auf die Schule gegangen, in Nürnberg, und die Hälfte der Klasse war katholisch. Die sind jeden Sonntag zur Messe gegangen. Jeden Sonntag. Und mich mit ihnen unterhalten. Die wussten, dass ich Adventist bin. Hat mir auch nichts geschadet. Die anderen waren evangelisch oder katholisch. Aber die Katholischen, im Gegensatz zu den Evangelischen, die waren gewissenhaft im Besuch der Messe. Nur der Papst in Rom, der hatte festgestellt, dass so gewissenhaft die Gläubigen nicht mehr waren und auch heute nicht mehr sind. Und deshalb hat der Papst Johannes Paul II., der hat eine Enzyklika entlassen, also Dies Domini, ein apostolisches Schreiben. Ich habe wichtige Texte jetzt, die lese ich euch vor, weil sie hochinteressant sind. Apostolisches Schreiben, Dies Domini, seine Heiligkeit, Papst Johannes Paul II., an die Bischöfe, den Klerus, die Ordensleute und an die Gläubigen, über die Heiligung des Sonntags. Verfasst 31. Mai 1998, das war zu Pfingsten. Und jetzt, das ist ein ganz langer Abschnitt, in einzelne Paragraphen da eingeteilt. Und unter dem Paragraphen 14 steht Folgendes. Der Tag der Ruhe ist der Sabbat. Also vor allem deshalb, weil er der von Gott gesegnete und geheiligte Tag ist, das heißt getrennt von den anderen Tagen und unter allen Tagen sollte er der Tag des Herrn sein. Im ersten Teil seiner ganzen Enzyklika, da spricht er von der Bedeutung des Sabbats im Alten Testament. Sehr deutlich schildert er, dass der gesegnet war und dass die Leute den Sabbat halten sollten und ihn vielfach auch beachtet haben. Das ist sein Thema. Und das habe ich gelesen mit großer Freude. Und da steht auch hier, der Tag der Ruhe ist der Sabbat, also vor allem deshalb, weil er von Gott gesegnet und geheiligt ist. Und jetzt kommt das Interessante und das will ich euch lesen. Wegen dieser wesentlichen Abhängigkeit des dritten Gebotes, sagen die ja nun, wir sagen das vierte, vom Gedächtnis der Heilswerke Gottes, Schöpfung und Erlösung, haben, ich habe es unterstrichen, die Christen den ersten Tag nach dem Sabbat zum Feiertag bestimmt, weil an diesem Tag die Auferstehung des Herrn stattgefunden hatte. Das heißt also, er schreibt nicht, weil Christus diesen Tag bestimmt hat, sondern weil die Christen diesen ersten Tag bestimmt haben. Dann schreibt er vom Sabbat, geht man über zum ersten Tag nach dem Sabbat. Vom siebten Tag auf den ersten Tag. Der Dies Domini wird zum Dies Christi. Das schreibt er über die Veränderung. Nicht durch Jesus, nicht durch Gott. Er schreibt, die Christen haben einfach den Sonntag sich ausgesucht aufgrund der verehrungswürdigen Auferstehung unseres Herrn Jesus Christus feiern wir den Sonntag, nicht nur an Ostern, sondern auch an jedem Wochenzyklus. So schrieb am Anfang des 5. Jahrhunderts Papst Innozenz I. Und seitdem feiern die Christen den Sonntag. Seitdem wissen auch viele Christen nicht mehr, wer Himmel und Erde gemacht hat. Das ist jetzt ein Problem. Und es wird's im nächsten Jahr werden. Im nächsten Jahr, habt ihr bestimmt in den Zeitungen schon gelesen, da wird uns berichtet, dass der Darwin am 12. Februar seinen 200. Geburtstag hätte. Ist ja schon längst gestorben. Aber wer war der Darwin? War ein Theologiestudent, der wollte in England drüben Pastor werden. Er war noch in jungen Jahren und da wollte er die Welt besehen und bestieg ein Segelschiff, die Eagle, und reiste da über die Weltmeere und beobachtete Tiere. Und dann stellte er fest, irgendwie hat sich das ja alles wohl entwickelt, von den niederen Arten zu den höheren Arten. Und dann schrieb er ein dickes Buch im Jahre 1859 von der Entstehung der Arten. Und da hat er ganz vergessen, er wollte ja Gottes Wort verkündigen, hat er ganz vergessen, wer Himmel und Erde gemacht hat, sondern da entstand dann die Evolutionsidee, die Theorie. Und heute und jetzt im nächsten Jahr wird es viele Diskussionen geben. Sogar die geistlichen Würdenträger der katholischen und der evangelischen Kirche erkennen diese Entwicklungstheorie an. Auch der Papst in Rom glaubt daran. Er sagt natürlich, ist alles durch Zufall entstanden, nur die Seele hat der liebe Gott gegeben. Alles andere, das wird wissenschaftlich erforscht. Kann man das wissenschaftlich erforschen? Ich betone ganz deutlich, Wissenschaftler, die wirklich Wissenschaftler sind, betonen immer wieder, das ist nur eine Hypothese, eine Vermutung. Weil es viele gibt, die sagen, der Mose, der konnte das doch gar nicht wissen. Diese Mose-Bücher sind doch legendär verfasst worden. Wie kann der Mose wissen, wie die Welt entstanden ist? Und da diskutieren die darüber, der Mose hat ja seine Schriften gar nicht geschrieben, sondern waren ja mindestens 3 Schreiber, die daran, und so wird er zusammengefaselt. Obwohl man sagt, man ist Christ und man glaubt an Christ, an Christus, dann müsste man auch sich fragen, was sagt denn Jesus darüber? Woher die Welt, woher die Menschen gekommen sind? Da haben wir einen schönen Text, ja, den kennen wir in Matthäus Kapitel 19, Vers 4. Da sagt Jesus ganz schlicht, das glaube ich, Gott schuf am Anfang den Menschen als Mann und als Frau. Matthäus 19, 4. Und wenn ich Zweifel habe, ob der Mose das richtig begriffen hat damals, dann darf ich, wenn ich Nachfolger Jesu bin, keine Zweifel haben an dem, was Jesus verkündigt hat. Jesus sagt in aller Deutlichkeit, am Anfang hat Gott den Menschen geschaffen. Das glaube ich auch heute. Und wer den Sabbat aus dem Blick verliert, und der Sabbat ist ja das Zeichen, damit, wir haben ja gelesen, ihr erkennt, dass ich der Herr bin, der euch heiligt. Nachdem man den Sabbat aus dem Blick verloren hat, weiß man nicht mehr, wer der Schöpfer Himmels und der Erde ist und diskutiert wissenschaftlich und scheinwissenschaftlich jetzt hin und her. Es hat immer Menschen gegeben, die den Sabbat gehalten haben. Und deswegen war es eine Fügung Gottes, dass vor über 150 Jahren Menschen sich mit der Heiligen Schrift beschäftigten und sich jetzt fühlten unter den Auftrag gestellt, den Menschen vor der Wiederkunft Jesu die berühmte Botschaft des ewigen Evangeliums zu verkündigen und darzulegen, die Zeit des Gerichtes ist gekommen. Und was soll in dieser Zeit geschehen, ehe Jesus wiederkommt? Und betet den an, der gemacht hat, Himmel und Erde. Und unsere Adventpioniere beschäftigten sich mit der Bibel, sie kamen in Kontakt mit den Siebenten-Tags-Baptisten, die schon seit langer Zeit damals an Absplitterung von den Baptistengemeinden insgesamt den Sabbat geheiligt haben. Und da kam ihnen die Erkenntnis, dass was wir bis jetzt machten mit dieser Sonntagsverehrung, die ja durch Menschen, haben wir ja vom Papst selbst gehört hier, durch Menschen eingeführt wurde, jetzt kehren wir wieder zurück zum, deswegen haben wir jeden Sabbat uns hier unseren Gottesdienst. Aber nicht, dass das zur Gewohnheit werden sollte alleine, sondern dass wir wissen, dieser Sabbat ist ein Zeichen der Verbundenheit mit dem großen Gott im Himmel. Und wer dieses Zeichen der Verbundenheit nicht achtet, der wird einen sehr, sehr schweren Weg gehen müssen. Betet den an, der gemacht hat Himmel und Erde. Und deswegen Hesekiel 20, Vers 20, wo besonders betont ist, und meine Sabbate sollt ihr heiligen, das musste der Prophet den damals sagen, den Ältesten, dass sie ein Zeichen, ein Siegel seien zwischen mir und euch, damit ihr wisst, dass ich der Herr, euer Gott bin. Und jetzt wissen wir noch mehr, denn wir wissen, dass es Probleme geben wird in der Zukunft. Und in dem Kapitel 13 aus der Offenbarung und besonders in den Versen 16 und 17 wird ja davon gesprochen, dass es eine Zeit geben wird, wo man weder kaufen noch verkaufen kann, wenn man nicht das Mahlzeichen an sich trägt. Das Siegel Gottes ist der Sabbat. Und das Zeichen dieses Tiers Roms ist der Sonntag. Keine Frage. Und wir hatten heute in unserer Bibelschulbetrachtung ja auch den Hinweis bekommen, dass diejenigen, die ins Gericht geführt werden, diejenigen sind, die nicht das Siegel Gottes tragen, sondern das Mahlzeichen an Stirn und Hand. Die Zeit liegt noch vor uns. Die Zeit der Entscheidung. Viele Christen laufen rum, die haben von dem Sabbat gar keine Ahnung. Sie lesen zwar in der Bibel, gedenke des Sabbattages, dass du ihn heiligst, aber die verstehen darunter das, was der Papst hier deutlich machte, nicht den siebten Tag, sondern den ersten Tag. Und es ist eigentlich unsere Aufgabe als Adventgläubige, die Menschen darauf hinzuweisen, auf diesen Tag der Ruhe, auf diesen Tag des Segens und den Tag der Heiligung. Und deswegen ist das, was hier geschrieben steht, für uns sehr bedeutsam. Wir sollten daran denken, was Gott durch den Propheten damals den Ältesten sagte, was Gott uns durch Jesus nahegebracht hat, denn Jesus hat uns das vorgeführt. Er heiligte den Sabbat bis zu seinem letzten Augenblick, ist auferstanden und hat noch verkündigt und betet darum, dass Jahrzehnte später, wenn die Stadt zerstört wird, dass eure Flucht, und das ist auch nicht auf den Sabbat gefallen, dass eure Flucht nicht geschehen muss an diesem heiligen Tag. Die konnten fliehen, sind nach Pella geflogen, die haben's überstanden. Die anderen gingen unter durch die Macht der römischen Legionen. Sie wurden bewahrt, weil sie auf das Wort Jesu geachtet haben. Wir werden bewahrt, wenn wir auf das Wort Jesu achten, das er uns vermittelt hat. Und deswegen sollten wir dankbar sein, dass wir jetzt 52 Mal in diesem Jahr diesen heiligen Tag begehen konnten. Nicht nur, dass wir hier drinnen sitzen, sondern dass wir uns auch klar darüber sind, die Beachtung des Zeichen des Sabbats ist ein Zeichen, dass der liebe Gott im Himmel der ist, der uns nahe ist und der uns einmal helfen wird, wenn das geschieht, was wir in unserer Bibelbetrachtung heute gehört haben. Diese Welt, die in Angst und Schrecken uns alle versetzen kann, ein Ende finden wird. Und deswegen sollten wir an das achten, was uns hier nahegelegt worden ist. Betet den an, der gemacht hat Himmel und Erde. Und in Matthäus 24, Vers 36 heißt es, denn er wird wiederkommen. in Wiederkommen, in Macht und in Herrlichkeit. Und in Vers 30 und 31 aus Kapitel 24 im Matthäus-Evangelium, da heißt es, wenn des Menschensohn kommen wird, in Kraft und in Herrlichkeit, dann werden die gerettet werden, die seine Auserwählten sind. Zeit und Stunde bestimmt der große Gott im Himmel, den wir jedes Mal verehren sollen, wenn wir zusammenkommen am Sabbattag, um das Wort zu hören, das er uns offenbart hat, um diesen Tag heilig zu halten und immer wieder daran zu denken, er ist derjenige, der alles geschaffen hat und er ist derjenige, der alles neu machen wird. Deswegen sollten wir dankbar sein, dass Gott diese Erkenntnis uns geschenkt hat. Wir sollten dankbar sein, dass der Prophet Hesekiel manches Schwere erleiden musste da in Babylon, im Fernen seines früheren Landes, dass er damals sagen konnte, ich gab ihnen euch auch meine Sabbate zum Zeichen zwischen mir und ihnen, damit sie erkannten, dass ich der Herr bin, der sie heiligt. Und dass wir erkennen, dass der große Gott uns seine Hilfe schenkt, dass wir ruhigen Schrittes gehen dürfen in die Zukunft, auch wenn es schwieriger wird, dass er uns bewahren wird, dass wir einmal seine Herrlichkeit schauen dürfen, wenn Jesus bald wiederkommt. Amen.